HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Lebenslänglich Reformator zum Tod des Theologen Hans Küng. Hier stehe ich, Luthers Auftritt in Worms vor 500 Jahren. Und vom Luxus für andere Menschen da sein zu können, warum ich Pfarrerin werden möchte. Rebellisch und unbeugsam war er manchmal penetrant und zugleich einer der wichtigsten Kämpfer für eine Verständigung zwischen den Religionen. Der katholische Theologe Hans Küng hat sein Leben lang für eine moderne und zugleich ursprüngliche Kirche gekämpft. Mehr Jesus, weniger Papst, das war eine seiner Hauptforderungen, mit der er für viele reformorientierte Katholiken zu einer Galionsfigur wurde und in Rom in Ungnade fiel. Am vergangenen Dienstag ist Küng im Alter von 93 Jahren in Tübingen friedlich eingeschlafen und verstorben. Ulrich Pick mit einem Nachruf.
Hans Küng war einer der bekanntesten, populärsten, aber auch kritischsten katholischen Theologen weltweit. Seine große Berühmtheit verdankte er maßgeblich einem Konflikt mit seiner Kirche. 1979 nämlich entzog ihm der Rottenburger Bischof Georg Moser in Absprache mit Rom die katholische Lehrerlaubnis. Hintergrund war ein zuvor von beiden Seiten hart geführter Disput um Küngs Buch Unfehlbar, eine Anfrage, in dem er das Amt des Papstes unter die Lupe nahm.
Wenn der Papst bzw. die römische Kurie immer Recht haben, wenn das, was auch die Bischöfe notgedrungen oft zustimmen, wenn das von vornherein stimmt, können sie keine Reformen durchführen. Warum soll man da immer nur kriechen? Warum soll man da mit dem schiefen Blick durch die Gegend laufen? Ein aufrechter Gang geziemt auch einem Theologen.
Trotz dieser selbstbewussten Worte schmerzte ihn der Lehrentzug erheblich. Schließlich hatte der 1928 im schweizerischen Sursee geborene Küng bereits eine steile Karriere vorzuweisen. Mit gerade einmal 32 Jahren erhielt er als jüngster katholischer Theologieprofessor einen Ruf an die Uni Tübingen. Und zwei Jahre später ernannte ihn Papst Johannes der 23. zusammen mit Josef Ratzinger und Karl Rahner zu einem von nur drei deutschen Beratern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Beschäftigte sich Küng vor seinem Lehrentzug fast ausschließlich mit Fragen der katholischen Theologie, widmete er sich nun als Direktor des unabhängigen Tübinger Instituts für ökumenische Forschung auch den großen Weltreligionen. Zwar meldete er sich immer wieder mit kritischen Tönen über den reformunwilligen Vatikan und die schleppende christliche Ökumene zu Wort, sein Arbeitsschwerpunkt lag aber auf der von ihm ins Leben gerufenen Stiftung Weltethos. Frieden unter den Völkern und Staaten sei nur dann möglich, so die These des Projekts, wenn sich die Religionen und Konfessionen versöhnen. In dieser Sache reiste Küng um die Erde und sprach im November 2001 vor der UNO. Zu einer Versöhnung mit Rom, die er sich stets gewünscht hatte, sollte es nicht mehr kommen. Zwar traf sich Küng im Herbst 2005 mit Papst Benedikt XVI., seinem ehemaligen Tübinger Kollegen Josef Ratzinger, zu einem Gespräch, doch dieses blieb ohne Konsequenzen. Angesichts des Skandals um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche knüpfte er große Hoffnungen an Papst Franziskus.
Entweder er macht voran, dann wird er rasch Zustimmung weit, weit über die katholische Kirche hinaus gewinnen, oder er macht nicht voran, dann muss er damit rechnen, dass also der Spruch »Empöret euch« auch in der katholischen Kirche Einzug hält. Ich glaube, er ist sicher nicht durch die koreale Partei in erster Linie gewählt worden.
Aufgrund seines ebenso eigensinnigen wie reformerischen Geistes und seiner anhaltenden Kritik am Vatikan dürfte Hans Küng noch lange als frommer Rebell, ökumenischer Unruhestifter oder katholischer Reformer in Erinnerung bleiben.
Lebenslänglich Reformator zum Tod des Theologen Hans Küng war das, ein Nachruf von Ulrich Pick. Am kommenden Samstag und Sonntag jährt es sich zum 500. Mal, dass Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms auftrat. Dort weigerte er sich, seiner Lehre abzuschwören, durchaus unter Lebensgefahr, und er soll im Angesicht von Reich und Kirche sein berühmtes »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« gesagt haben. Welche Nachwirkungen hatte diese ikonische Szene menschlicher Standhaftigkeit bis heute? Michael Hollenbach hat dazu Beobachtungen und Informationen zusammengetragen.
Der Reichstag zu Worms 1521. Viele Herrscher kommen am Rhein zusammen, um die Belange Europas zu regeln. Einer von vielen Punkten, der Auftritt des vom Papst verurteilten Martin Luther.
Das ist eine große Bühne. Luther steht dem Kaiser gegenüber, steht den Kurfürsten gegenüber. Das ist ein Bahnhof, wie er ihn in dieser Form in seiner Biografie nicht mehr hatte.
Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann ist der Experte für Reformationsgeschichte. Luther rechnet in Worms mit einem großen Disput, doch der bleibt aus. Aber Luther verteidigt in einer Rede seine Schriften. Olaf Mückein, Kurator der Wormser Landesausstellung mit dem Titel »Hier stehe ich, Gewissen und Protest 1521 bis 2021«, sieht in Luthers Wormser Auftritt einen entscheidenden Schritt in die Neuzeit.
Modern würde man vielleicht von Zivilcourage sprechen, von einer beginnenden auch Individualisierung zumindest der Beziehung zu Gott, ein Stück auch eine Verwissenschaftlichung modern gesprochen. Das ist eigentlich der Kern dieser konfliktträchtigen Situation, die damals in Worms sich zugetragen hat.
Geblieben ist vor allem Luthers:
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Was er wahrscheinlich so in Worms gar nicht gesagt hat. Entscheidend war aber, so Thomas Kaufmann, der Medienrummel, den Luther und sein PR-Team danach inszenierten.
Das hat es vorher noch niemals gegeben. Kein anderes Ereignis, auch die Entdeckung Amerikas, hat ein derartiges Medienecho gefunden. Da entsteht dann in der Tat durch diese Publizistik der Eindruck, der einsame Bekenner, der sich auf sein Gewissen beruft, steht einer wiederchristlichen Welt gegenüber.
Martin Luther selbst war unmittelbar nach seinem Auftritt vor dem Reichstag verunsichert darüber, ob er entschieden genug für seine Schriften gestritten hatte.
Und dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte wird Luther in gewisser Weise selbst Opfer des Worms-Mythos und ist am Ende davon überzeugt, dass er ein ganz toller Kerl war und dass er mit Gottes Gnade da eine ganz große Sache gemacht hat.
Dabei findet der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann Luthers Satz gar nicht so treffend. Gerade angesichts der Corona-Pandemie könnte so ein »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« auch falsche Signale senden.
Ich selbst würde es eher umformulieren, hier stehen wir können auch anders. Wir machen die elementare Erfahrung, dass Menschen einander brauchen, dass die Existenz als Einsiedlerkrebs unserer Natur nicht entspricht und dass wir vor Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam sinnvoll in Angriff nehmen können.
Hier stehe ich, Luthers Auftritt in Worms vor 500 Jahren. Alles auf Abstand, so heißt es ja seit einem Jahr. Viele Kontakte müssen beschränkt werden und viele Menschen schleppen Sorgen mit sich herum, über die sie mit niemandem sprechen können, auch weil sie generell kaum noch Menschen treffen. Wir sind für dich da, ist in dieser Situation das Motto der Telefonseelsorge. Über 1 Million Menschen rufen jährlich an bei diesem Dienst und seit der Pandemie nimmt der Gesprächsbedarf spürbar zu. Deshalb baut auch die evangelische Telefonseelsorge in Frankfurt ihr Angebot aus und beteiligt sich an der bundesweiten Online-Seelsorge im Internet. Seit Februar sind 8 Ehrenamtliche aus Frankfurt am Chatten und am Mailen mit Hilfesuchenden. Anna Berting berichtet.
Per Mail kann man über einen längeren Zeitraum mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger in Kontakt sein. Per Chat erhält man sofort eine Antwort. Für die Chatberatung muss man deshalb einen Termin vereinbaren. Für die Mailberatung reicht eine Registrierung auf der Website telefonseelsorge.de. Markus Mütze von der evangelischen Telefonseelsorge in Frankfurt betreut einige der ehrenamtlichen Seelsorger.
Also insgesamt kann man sagen, dass die Online-Seelsorge vor allen Dingen von Menschen unter 30 genutzt wird. Jüngere Menschen greifen eher zu Chat oder Mail, ältere Menschen greifen eher zum Telefon. Also wir wissen zum Beispiel, um mal so eine Zahl zu nennen, dass mehr als 50% der Menschen am Telefon, die sind zwischen 50 und 70 Jahre alt, und im Chat sind mehr als 50% der Menschen unter 30. Es sind im Chat Themen, die vor allen Dingen auch schambesetzt sind. Das heißt, Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen kommen im Chat häufiger zur Sprache als am Telefon. Und auch das Thema Suizidalität ist im Chat häufiger vertreten als am Telefon.
Er hat auch beobachtet, dass Chatten und Mailen ihre eigenen Herausforderungen haben. Weil die Stimme fehlt, sei es schwieriger, einen Eindruck vom Gegenüber zu bekommen. Die Zusatzausbildung für die Online-Seelsorge sensibilisiert die Teilnehmenden, zwischen den Zeilen zu lesen.
Im Chat kommt man auch schneller auf den Punkt, also auch die Ratsuchenden kommen im Chat schneller auf den Punkt. Alles ist direkter, kürzer und es ist auch noch niederschwelliger. Also wir hören immer wieder von Ratsuchenden, darüber sprechen kann ich nicht, aber darüber schreiben, das kann ich. Aber ich stelle nicht fest, dass das Telefon deswegen weniger wird.
Natürlich kann man auch weiterhin anrufen bei der Telefonseelsorge. Die Frankfurter besetzen seit Corona sogar möglichst oft ein zweites Telefon, um die Wartezeiten zu verkürzen. Die Pandemie als solche sei bei den Gesprächen eher selten ein Thema, sagt Markus Mütze. Aber sie verstärke die anderen Nöte der Menschen.
Das Thema Besorgnis, Unsicherheit, auch Zukunftsangst nimmt natürlich zu, zumal ja auch tatsächlich viele Menschen dann über verlorene Arbeit berichten und erzählen und was all das mit sich bringt. Das kannten wir auch vorher am Telefon schon, es wird aber jetzt noch mal ein Stück verstärkt. Und die Tatsache, dass Chat und Mail jetzt stark steigen, hat auch damit zu tun, dass wir immer mehr Ehrenamtliche auch ausbilden können und immer mehr Stellen auch diese Funktionen der Mail- und Chat-Seelsorge wahrnehmen.
Vom Ausbau eines gefragten Angebotes. Die evangelische Telefonseelsorge in Frankfurt beteiligt sich an der Online-Seelsorge mit Chats und Mail-Service. Das war übrigens ein Beitrag von Anna Berting, und Anna Berting dürfen wir jetzt noch ein wenig genauer kennenlernen. Sie hat in den vergangenen 6 Wochen ein Praktikum in der hr-info-Kirchenredaktion absolviert und steht eigentlich am Ende ihres Theologiestudiums und ist auf dem Wege, Pfarrerin zu werden. Da es nicht viele moderne junge Frauen gibt, die diesen Weg wählen, wollte ich einmal genauer wissen, warum sie diesen Weg eingeschlagen hat. Wann ist ihr der Gedanke denn zum ersten Mal gekommen?
Also ich habe das als kleines Kind immer gesagt, dass ich Pfarrerin werde. Und dann habe ich das vergessen zwischendurch und war nie so eine andere Perspektive gefunden. Und dann habe ich mich irgendwann wieder daran erinnert, dass das ja eigentlich doch ein ganz netter Beruf ist und irgendwie viele meiner Interessen verbindet. Und aber Gemeinde konnte ich mir immer nicht vorstellen. Und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in der Kirchengemeinde, wo viel los ist. Und die haben mich irgendwie überzeugt, dass das auch mit Gemeinde ein Weg sein könnte.
Was waren das für Erfahrungen, dass du da so ein bisschen die Angst verloren hast oder dass du das dir vorstellen konntest?
Menschen, die ihren Beruf gerne machen, die irgendwie Spaß dran haben und die Beziehungen aufbauen, die durch Leben tragen in der Gemeinde und die durch gute und schlechte Zeiten begleiten, und das hat mich sehr beeindruckt.
Das heißt, das wäre für dich auch so ein Ideal?
Die müssen nah dran sein, denke ich, und echtes Interesse haben und echte Freude an ihrem Beruf, an den Menschen, mit denen sie arbeiten.
Und was glaubst du, kann dir oder kann einem Menschen an diesem Beruf Freude machen?
Ich glaube, wirklich schön ist es, als einziger Zeit zu haben, wirklich für die Menschen und wirklich zuhören zu können und nicht wie alle anderen unter diesem Stress zu sein und damit wirklich einen Unterschied zu machen und Menschen merken zu lassen, dass sie was bedeuten, dass ihr Leben einen Sinn hat und vielleicht auch einen Platz bei Gott, aber nicht in erster Linie, sondern das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, das, was wirklich Freude bereiten kann, auf beiden Seiten.
Wenn ich das mir so vorstelle, dann ist das für dich eher so eine Vorstellung von Seelsorge und weniger ich stehe vorne und erzähle allen.
Ja, das mit dem das Vornstehen und Erzählen, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Predigen noch so richtig in unsere Zeit passt, so wie viele es praktizieren. Aber da, wo Kirche irgendwie gut ankommt und da, wo Kirche einen Unterschied machen kann, da baut sie Beziehungen auf.
Was ist das Problem, was du bei der Predigt siehst?
Ich glaube, das ist sehr verhaftet mit so einem Pfarrbild, intellektuelles Pfarrbild, der Pfarrherr, der auf der Kanzel steht und den Leuten jetzt mal erklärt, worum es geht. Und die Hälfte hat da eigentlich noch nie zugehört und die andere Hälfte hat vielleicht aus Ehrfurcht ab und zu mal einen Gedanken aufgeschnappt und wenige fanden es vielleicht auch gut und richtig. Aber diese Hierarchie und diese Autorität ist einfach, glaube ich, auch zu Recht verloren gegangen. Und da brauchen wir irgendwie neue Formen der Auslegung oder irgendwie der Kommunikation des Evangeliums, um das heute so rüberzubringen, dass Menschen damit was anfangen können. Mhm. Und vorne stehen und belehren ist nicht der richtige Weg.
Welche Rolle spielt für deine Überlegungen, Pfarrerin zu werden, jetzt diese Pandemiesituation?
Also jetzt so das letzte Jahr war ja sehr vereinsamt für uns alle und wir haben viel in unseren Homeoffice gesessen und irgendwie alleine Spaziergänge gemacht, so 2 Spaziergänge gemacht. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie schön das ist, im Pfarramt die Aufgabe zu haben, an diese Menschen, die einsam sind, heranzutreten und wie ich schon gesagt habe, Zeit dafür zu haben, dahin zu gehen und auch in gewisser Weise so den Auftrag, der einen auch darüber hinausgehen lässt, dass es jetzt eine potenzielle Ansteckungsgefahr ist und der einem auch sagen kann, ich habe jetzt zwar auch selber ein Risiko, mich anzustecken, aber es ist wert und wichtig, trotzdem auf die Menschen zuzugehen. Und ich habe auch die Kraft dazu, irgendwie durch meinen Glauben und so. Jetzt gerade finde ich es sehr wichtig geworden, dass Menschen diese Aufgabe wahrnehmen, dass sie dafür freigestellt sind sozusagen. Und das fehlt mir persönlich und deswegen fände ich das schön, in Zukunft da mitwirken zu können.
Und wenn du dich zurückerinnerst, dass du schon als Kind immer wieder gesagt hast, ich will Pfarrerin werden, kannst du dich dann noch erinnern, welche Motivation damals da als Kind eine Rolle spielte?
Da bin ich mit meiner Mutti halt immer in die Gottesdienste gezogen. Das fand ich irgendwie immer nett und ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Ich bin da gerne mit hingegangen. Irgendwie habe ich gedacht, das ist ein guter Ort. Da waren immer alle freundlich, haben sich irgendwie auch für so einen interessiert und man war Teil des Ganzen. Und ja, das, ich weiß nicht, als Kind reflektiert man das ja noch nicht so mit 6, 7 Jahren. Dann habe ich das auch wieder aufgehört zu sagen. Ne? Aber irgendwie habe ich mich auch an dieses wohlige Gefühl so ein bisschen erinnert später.
Glaubst du, dass das ein moderner Beruf ist?
Ich glaube, es kann ein moderner Beruf werden in den Transformationsprozessen, die gerade stattfinden, auch in Kirche, im Selbstverständnis von Pfarrpersonen. Aber es wird noch nicht als moderner Beruf wahrgenommen, weil eben die Kanzelpredigt vorne doch irgendwie das ist, was für viele sinnbildlich ist. Und das Pfarrhaus ist eine Sache, die sich neu finden muss, denke ich. Und dieses ganze Bild von Kirche ist im Wandel. Und wenn da eine neue Generation in den Vordergrund tritt und auch eine neue Generation von Kirchenangehörigen, wird sich da, denke ich, viel verändern, dass es auch allgemein sichtbar ist, dass es ein moderner Beruf sein kann. Ich glaube, die Gefahr am Pfarramt ist halt, dass man auf sich allein gestellt bleibt, dass man keine neuen Impulse mehr bekommt, dass man irgendwie so in seine Spur fährt. Da irgendwie einen Ausgleich zu finden zwischen neuen Impulsen, gute Begleitung, vielleicht wissenschaftlich oder andere Einblicke nochmal zu haben und das mit Pfarramt zu kombinieren, ist, glaube ich, unglaublich reizvoll, weil das das Pfarramt bereichert und auch den anderen Arbeitsbereich.
Dankeschön, Anna Berting, Theologiestudentin im 10. Semester. Sie will Pfarrerin werden, voraussichtlich in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist der Weiße Sonntag, an sich der Tag der Erstkommunion in der katholischen Kirche. Aber weiß wird der Sonntag vor allem deshalb genannt, weil bis zu diesem Tag die Täuflinge, die in der Osternacht getauft worden waren, mit ihren weißen Taufgewändern am Gottesdienst teilnahmen. Bei der Taufe bekommt man ja seinen Taufnamen, zumeist ist es der Name eines Heiligen. Und das ist durchaus kein Zufall, denn in der christlich-jüdischen Tradition sind Namen stets von großer Bedeutung und oft sehr ausdrucksstark. Dem gehen wir im Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde heute nach. Namen mehr als Schall und Rauch, sagen wir. Und das gilt natürlich für die Bibel. Magdalene Fredlö ist evangelische Theologin, Professorin für systematische Theologie an der Universität Bern. Sie kann ich dazu befragen. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Bern.
Frau Fredlö, ganz am Anfang der Bibel, in den Erzählungen von der Erschaffung der Welt, da fällt auf, dass Gott allen Teilen der Schöpfung einen Namen gibt. Also er benennt die Dinge. Was steckt dahinter? Was ist damit gemeint?
Nun, dass Gott das Erschaffene beim Namen nennt, das gilt ja nur für den Anfang des priesterlichen Schöpfungsberichts in Genesis 1. In der Paradieserzählung ist es dann ja Adam, der Mensch, der die ihm von Gott zugesellten Tiere benennt und später dann auch gleich zweimal die Frau benennt. Gott schafft das Licht, nehmen wir den ersten Tag, nicht aus dem Nichts, sondern aus dem Chaos, dem Tohuwabohu, wie es im hebräischen Text heißt. Gott schafft das Licht und scheidet es von der Finsternis und dann nennt Gott das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Mit diesem Scheiden und mit diesem Namen geben wird also das Chaos geordnet, wird ihm eine Grenze gesetzt. Mhm. Es werden lebensförderliche Räume geschaffen. Die Vielfalt der Geschöpfe wird ins Leben gerufen.
Es gibt eine berühmte Bibelstelle, die im Buch des Propheten Jesaja aufgeschrieben ist. Dort spricht Gott zu den Frauen und Männern aus dem Volk Israel mit dem Zitat: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ja ein Satz, der gerne auch zum Beispiel als Konfirmationsspruch verwendet wird. Warum ist das von so großer Bedeutung, dass Gott einen Menschen beim Namen nennt?
Ich denke, das ist bei Gott nicht anders als bei unseren namentlichen Anreden. Namentliche Anrede signalisiert Aufmerksamkeit, Interesse. Hier in dieser Stelle, die Sie genannt haben, bezeugt der Name Jakob Israel im Mund Gottes, dass Gott sein Volk im babylonischen Exil, also fern von der Heimat von Jerusalem, nicht vergessen hat. Also dass er den Exilierten als Schöpfer die Treue hält und dass er sie wie einst aus dem Frondienst in Ägypten nun auch aus Babylon befreien kann und wird. Vielleicht müssen wir auch noch berücksichtigen, dass der Satz noch etwas weiter geht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Also der göttliche Namensruf spricht an dieser Stelle nicht nur wie in Genesis 1 die Sprache der Schöpfung, sondern auch der Erwählung und ich denke, damit spricht er die Sprache der Liebe und der Zugehörigkeit.
Es ist in der Bibel, Frau Fredlö, auch davon die Rede, dass unsere Namen bei Gott aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Was ist das für eine Vorstellung?
Die Bibel kennt ja eine ganze Bildergalerie von himmlischen Büchern, in denen das, was auf Erden geschieht, aufgezeichnet ist, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und eines von diesen Büchern ist das Buch des Lebens. Das ist nach biblischer Vorstellung eine Namensliste, die allen in ihr eingeschriebenen Leben verheißt. Dieses Buch können wir uns vorstellen wie eine Arche, wie ein bergender Schutzraum. Und wir kennen das etwa aus Schindlers Liste, jenem Verzeichnis von jüdischen Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen, die der Fabrikant Oskar Schindler vor dem sicheren Tod in Auschwitz bewahrte. Und das Buch, auf dem der berühmte Film von Steven Spielberg basiert, trägt genau diesen Titel, Schindlers Ark, Schindlers Arche. Also ein himmlisches Lebensbuch als Arche, als Schutzraum.
Das ist eine schöne Vorstellung. Das Buch des Lebens mit allen Namen darin, das wie eine rettende Arche ist. Vielen Dank an die Theologin Magdalene Fredlö. Sie ist Professorin für systematische Theologie an der Universität Bern. Dass der Name wichtig ist, das erleben wir alle, wenn wir mit Namen angesprochen werden. Oder Sie kennen ja das auch, wenn man im Gespräch vertieft mit Freunden ist und plötzlich in einer anderen Runde der eigene Name fällt, da horcht man ja sofort auf. Kein Wunder ist das, sagt der Keynote-Speaker und Autor Florian Ilgen, denn unser Vorname ist wie ein Trigger, also ein Auslöser für bestimmte Gefühle. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn gefragt, was wird denn da in uns angetriggert?
Im Endeffekt eine uralte Prägung, das heißt, wir sind über unseren Vornamen, durch unsere Eltern, durch unsere Umwelt, damals schon vor vielen, vielen Jahren erzogen worden, dass wir auf unseren Vornamen reagieren. Abgesehen von Komplimenten hören wir nichts lieber als unseren Vornamen. Im Endeffekt wollen wir alle gesehen werden. Wenn wir in unserem Vornamen genannt werden, fühlen wir uns geehrt, wir fühlen uns besonders, wir fühlen uns gut. Und aus dem Grund funktioniert der Vorname als Trigger. Also auf der einen Seite ist es ein positives, ich bin gemeint, okay, worum geht's? Aber auch durch unsere Erziehung natürlich, das kennen Sie wahrscheinlich, früher haben Ihre Eltern nicht gesagt, räum das Zimmer auf, sondern meistens Klaus. Räum dein Zimmer auf. Das steckt so ein bisschen drin, dieses Positive und natürlich auch dieses Befehlende. Und wir wissen ganz genau unterbewusst, wenn unser Vorname genannt wird, macht Sinn, aufzuhorchen.
Das kann man ja auch gezielt einsetzen. Ich habe einen Bekannten, der ist ins Krankenhaus gekommen, der hat sich als erstes am ersten Tag die Namen aller Schwestern und Pfleger aufgeschrieben, die mit ihm zu tun hatten und hat sie anschließend persönlich mit Namen, mit Vornamen angesprochen. Das funktioniert auch?
Absolut. Ich kann nichts mehr empfehlen als das. Die meisten Menschen vergessen den Vornamen des Gegenübers oder benutzen ihn nicht. Und ich kann jedem Hörer an der Stelle nur empfehlen, merken Sie sich den Vornamen Ihres Gegenübers. Und auch wenn es nur für 10 Minuten ist, wenn wir den Vornamen des Gegenübers nennen, erweisen wir der Person einen Dienst. Und die Person fühlt sich positiv überrascht, weil die wenigsten machen das ja. Und die Menschen, die den Vornamen des Gegenübers verwenden in einem positiven Kontext, verschaffen sich dadurch einen Vorteil. Wir wirken sympathischer, wir wirken aufmerksamer und es geht um mein Gegenüber und nicht nur um mich. Und das funktioniert und es wirkt.
Der Nachname spielt also nicht unbedingt die große Rolle.
Überhaupt nicht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich benutze immer das Hamburger Sie. Also Klaus, sind Sie so freundlich? Nachnamen sind wichtig auf einem Dokument, logischerweise auf unserer Türklingel. Im Umgang würde ich immer, auch wenn ich per Sie bin, immer den Vornamen benutzen.
Es gibt natürlich auch das im Grunde so als Kommunikationstechnik, wo man dann Leuten sagt, also sprecht die Leute unbedingt mit Namen an, dann habt ihr sie gleich für euch gewonnen. Das kann dann aber auch, wenn es wirklich penetrant wird, auch unglaublich schnell unpersönlich werden, oder?
Das Benutzen des Vornamens ist natürlich eine Form der Lenkung. Das heißt, wir können ganz viel durchschnittlich Wichtiges sagen, aber um die Stellen, die wichtig sind, entweder davor oder dahinter, würde ich immer den Vornamen packen, um eine Betonung auf irgendetwas, um das zu lenken, um das Unterbewusstsein zu aktivieren. Also meistens ist es so, wenn wir länger telefonieren, dann geht unsere Aufmerksamkeit runter. Wenn mein Gegenüber meinen Vornamen nennt, bin ich wieder hellwach und bin voll da. Und das heißt, gezielt eingesetzt, optimal, wenn ich es übertreibe und ausreize, spürt mein Gegenüber, mit dem stimmt irgendwas nicht. Es ist eine Form der Lenkung und wenn ich es zu oft mache, dann fällt es negativ auf.
Das sind richtig viele konkrete Hinweise, wie wir mit dem Vornamen umgehen, ihn dosiert einsetzen, um jemandem das Gefühl zu geben, dass er gesehen ist. Dankeschön, Florian Ilgen, Keynote-Speaker und Autor aus München für diese Hinweise.
Vielen Dank, Klaus. Dankeschön.
Das war HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.